es ist auch total gegen die Ethik der NFL, sowas zu machen, weil es total respektlos ist dem Gegner gegenüber.
Touchdown und Tacheles. Der NFL-Podcast von Watson, powered by bwin. Mit Lukas Krebowski und Dominik Wildegans.
Ich muss jetzt ein bisschen lachen, Lukas, weil wir sitzen uns jetzt, ich muss dich jetzt angucken hier.
Die ganze Folge. Zeit, eine Stunde lang.
Ich muss dich jetzt hoffentlich nur eine Stunde lang anschauen. Wir sitzen uns jetzt gegenüber, wir sitzen in Berlin im Podcast-Studio und nehmen die neue Folge auf, Touchdown und Tacheles. Weil ich bin in Berlin, du wohnst in Berlin und
Die
NFL ist in Berlin.
Was gibt's Besseres?
Und es wird, glaube ich, spannend. Heute ist Donnerstag für euch da draußen, falls irgendwas passiert ist dazwischen. Und wir sind sehr gespannt. Herzlich willkommen zu Touchdown Tacheles und ich würde sagen, wir fangen mal irgendwie direkt so an loszulegen. Bist du schon aufgeregt für das Spiel am Sonntag, Lukas?
Erstmal bin ich aufgeregt, dass du hier bist. So.
Oh, ich fühle mich geschmeichelt.
Und seit einer Woche jetzt aber auch schon sehr auf das Spiel hyped.
Ja.
Du nicht?
Doch, total. Aber das Witzige ist ja, in Berlin ist es einfach völlig wurscht, weil Berlin merkt es gar nicht, dass hier ein Spiel ist. Die Stadt ist einfach so groß. Die merken, das Einzige, was du in Berlin merkst, ist ein Marathon. Wenn Berlin der Marathon ist, den merkst du, wenn du hier wohnst. Ansonsten, ob hier Trump, Lady Gaga Konzert und Hertha BSC spielt, das ist völlig wurscht, weil die Stadt ist einfach so riesengroß, dass man es nicht merkt, aber der NFL-Hype merkt man zum Beispiel am Brandenburger Tor. Bin ich vorbeigefahren, alles riesig abgesperrt, NFL-Experience. Du warst noch nicht da, hast du gesagt, ne?
Nee, ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Ich habe bisher nur die ganzen Plakate, die überall jetzt mittlerweile hängen, gesehen. Mhm. Und natürlich ist mein Insta voll von allen Pubs, in denen die Teams sind und wo man hinkommen soll.
Ja, ja, ja. Da müsst ihr euch mal NFL Germany, könnt ihr euch schlau machen und natürlich in der Barbecue Kitchen, da ist unser Partner bwin, da gibt es sehr, sehr gutes Essen, habe ich mir sagen lassen, deswegen, falls ihr das jetzt hört und noch nicht wisst, wo ihr euch was zu essen kredenzen lassen wollt, geht doch mal ins Barbecue Kitchen.
In die bwin Base.
In die bwin Base, so heißt sie. Genau, so, genug Geplänkel. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Rubrik.
Unpopular Opinion.
Vielleicht nochmal ganz kurz für die wenigen, die die erste Folge nicht gehört haben. Sagt eigentlich schon alles der Name Unpopular Opinion. Wir werden eine These rausschmeißen, heute ich, auf die der andere reagieren darf. Damit er nicht ganz so doof aussieht, wie er sonst aussieht, Lukas, habe ich ihm die These vorab ein bisschen gesagt, dass er sich ein bisschen darauf vorbereiten konnte. Und ich hab's, sag mal so, kleiner hatte ich's nicht.
Ähnlich wie meine erste These, wir gehen gleich die ganz großen Fragen an.
Ja, wenn, dann machen wir es richtig. Und zwar meine erste These ist, ich persönlich glaube, dass Run Game wichtiger ist als Passing Game. Willst du schon irgendwas ausholen?
Nee, ich bin erstmal auf deine Argumente gespannt. Ich würde nur mit unseren beiden bisher unpopular Opinions revolutionieren wir das Spiel einfach komplett. Der eine schafft die Defense ab und der andere nur noch Run Game.
Ja, aber also meine ist ja total unpopular, total, also komplett, weil Run Game ist ja wirklich so, glaubt man, stiefmütterlich, ich werde heute das Gegenteil beweisen, dass die Leute das ein bisschen stiefmütterlich behandeln. Also erstmal, ich glaube, Run Game, Passing Game brauchen wir jetzt nicht groß erklären. Es gibt in der NFL zwei Möglichkeiten. Du wirfst den Ball oder du läufst den Ball. Der Ball kann verschieden gelaufen werden, entweder durch den Quarterback oder durch Running Backs. Mittlerweile, die erfolgreichen Teams haben einen Quarterback, der werfen und rennen kann. Und die haben einen Running Back, der laufen und fangen kann. So, das sind so die besten Teams eigentlich, die das haben. Aber ich würde da gar nicht groß drauf eingehen wollen, weil es ist so. Meine Meinung, und das ist jetzt die unpopular Opinion, ist, Passing Game sieht natürlich immer wunderschön aus und das sind die spektakulären Dinger, aber das Run Game ist für mich wichtiger, weil es die Base von jedem Team ist. Wenn du ein Run Game nicht etablieren kannst in deinem Spiel, wirst du übers Passing Game keine Punkte machen oder nicht so viele, um deinen Gegner zu schlagen. Wenn du beim Run-Game nicht regelmäßig 3 bis 5 Yards rausholst pro deinen Plays, hast du jedes Mal einen langen Pass. Auf einen langen Pass kann sich die Defense wesentlich besser einstellen als auf ein Run-Game. Ein Run-Game kannst du, außer du bist die New York Giants und läufst einfach durch die Mitte, ja. Aber es gibt auch Teams, die beim Run-Game die Sweeps machen, die den Back nach draußen schicken oder die sogar Fakes machen, damit das Run-Game funktionieren kann, also Run-Pass-Options. Und meiner Meinung nach ist es so, wenn du dir Teams anschaust, die über die letzten Jahre extrem erfolgreich waren, zum Beispiel die Philadelphia Eagles letztes Jahr mit Saquon Barkley, die 49ers, die regelmäßig sehr weit gekommen sind, die in Christian McCaffrey eigentlich den besten Running Back haben. Letztes Jahr die Baltimore Ravens, die mit Derrick Henry ein unfassbares Biest hatten als Running Back. Glaube ich, und da darfst du gleich jetzt drauf eingehen, dass das Run-Game wichtiger ist, weil das Passing-Game nur existieren kann, sage ich nochmal, wenn es das Run-Game etabliert ist.
Als du mir die Opinion geschickt hast, war auch mein erster Gedanke, ja, safe. Gerade unter dem Eindruck, was du gerade erzählt hast von Saquon Barkley, Christian McCaffrey, jetzt auch Jonathan Taylor bei den Colts, der in Berlin spielen wird. Es ist ja Wahnsinn, wie gut die sind. Aber auch nicht nur die Running Backs. Du hast ja auch immer mehr Quarterbacks, die laufen können und Yards ohne Ende machen. Mahomes, Josh Allen oder auch Jalen Hurts. Also ich war auch so, weil ich dachte, ja, aber ich habe mal wieder eine Statistik dabei, dass es auf die Liga gerechnet immer noch über 60% Passspielzüge bei den meisten Teams gibt. Und ich glaube einfach, weil du ja eben, wie du es gesagt hast, sieht spektakulärer aus und du schaffst mehr Yards durchs Passing als durchs Rushing. Ich würde Passgame immer noch ein Stück übers Run-Game stellen, weil ja, wenn du nicht gut läufst, auch wenn du einen richtig guten Quarterback hast, der kann mit zwei guten Pässen seinen Wide Receiver auch immer noch finden, macht zwei Touchdowns und du gewinnst halt immer noch das Spiel. Aber ich bin bei dir, dass ein gutes Run-Game brauchst du immer. Du kannst nicht nur durchs Passing oder nur durchs Run-Game Spiel gewinnen.
Bin ich wirklich etwas erleichtert, dass du jetzt nicht komplett dagegen schießt, weil jeder, der glaubt, Run-Game ist nicht so wichtig, aber 60-40 habe ich auch gesehen, natürlich, ich bin ja, muss natürlich auch nachgucken. 60-40 ist die Verteilung, aber es ist halt so, warum es wichtiger ist für mich, finde ich, ist durchs Run-Game, wenn du es etabliert hast im Spiel, bestimmst du die Uhr. Du bestimmst komplett die Uhr. Wenn du in Führung bist und du hast ein Run-Game, was funktioniert, das brauchst du natürlich, bist du ein wesentlich, wesentlich stärkeres Team als ein Team, das auf die Pässe ausgehen muss, weil das Run-Game durch den Run-Stop der Defense komplett aufgehalten wird. Und es gibt auch eine krasse Statistik, habe ich natürlich auch nachgeguckt, ist ja klar, dass, was ich auch noch dazugeben will, was man auch nicht weiß, ich glaube, das wissen wenige, die das jetzt hören. Ein Pass gibt bei 2-3% aller Versuche eine Interception oder ein Fumble oder was auch immer. Bei einem Run-Play hast du die Verlust, also die Chance eines Fumbles ist bei 1%, das heißt die Hälfte, 2-3%, 1%, jeder, der weiß, die NFL, da kommt es auf 0,5% an, wenn es um Siege geht. Das heißt, die Chance eines Verlustes, eines Ballverlustes ist doppelt so hoch beim Passing-Game als beim Run-Game. Und beim Run-Game noch dazu kannst du einen Fumble haben, das ist klar. Beim Fumble hast du aber nochmal 50-50 Chance, ob du nicht doch behältst.
Ob sich nochmal ein großer Spieler draufschmeißt.
Genau, ob sich nicht nochmal dein eigener Spieler draufwirft und du behältst ihn doch. Bei der Interception ist die Murmel weg. So, ja. Da ist er einfach weg. Das ist, glaube ich, was. Ich glaube, das haben ganz, ganz, ganz wenige im Kopf. Das beachtet man gar nicht, dass der Pass noch wesentlich gefährlicher ist. Natürlich, wenn du mal Holmes hast und Burrow die eine Briefmarke vom Dach schmeißen, ist auch klar, wird es nochmal anders. Aber bei ganz, ganz vielen Quarterbacks ist es so, dass die Gefahr einfach groß ist, dass der Ball danach weg ist. Also 2-3% lachen sich jetzt alle tot. Schaut mal bitte nach, was 2-3% in der NFL ausmachen. Das ist insane.
Und ich glaube, was auch so ein bisschen unterschätzt wird, wie zermürbend für so eine Defense so ein Laufspiel ist. Also einfach körperlich unfassbar anstrengend. Und das so ein ganzes Spiel durchzuziehen oder immer wieder sich darauf einzustellen, es tut ja auch einfach weh. Also so ein Laufspiel tut weh. Tackles tun weh, Hits tun weh. Ja. Viel mehr, als wenn der Wide Receiver auch nur den Ball fangen muss. Da würde ich gerne mal wissen, oder gerne Ex-NFL-Spieler, die uns hier zuhören, was das mit einem körperlich macht, wenn du siehst, oh, die laufen schon wieder den Ball, die laufen schon wieder den Ball. Also sehr für den Kopf auch einfach, muss es ja unfassbar anstrengend sein.
Ja, also das heißt, also wir schwimmen da ein bisschen.
Hand in Hand ins Olympiastadion.
Oh. Das wird im Sonnenuntergang durchs Osttor.
So.
Rein. Oh, durchs Osttor laufen wir. Nee, doch Osttor ist es, ne? Westtor? Ich weiß es nicht. Durch dieses Ding da halt im Olympiastadion.
Wir laufen ins Stadion.
Da laufen wir ins Stadion, im Sonnenuntergang. Ja? Genau, wenn du laufen kannst, ist es so, du kontrollierst das Spiel, du kontrollierst die Uhr. Und vor allem, und das ist auch noch ein Punkt, was viele, die Experten wissen es wahrscheinlich, aber was wir oder ich nicht wusste, oder was heißt nicht wusste, was man sich nicht so bewusst ist, bis zum Playoffs kommt. In den Playoffs ist meistens, je nachdem wo du spielst, kein geiles Wetter. Bei Spiel bei den Packers, Spiel bei den 49ers, das ist wunderschön, Spiel bei den Chiefs, Spiel bei den Bills.
Bei den Bills ist es ja schlimm. Also
genau, Spiel bei den Bills. Du brauchst ein besseres Run-Game als ein Passing-Game in den Playoffs. Alle Teams, die in die Playoffs kommen und kein gutes Run-Game haben, fliegen sofort raus. Es gibt sogar eine Statistik, dass die Chance auf einen Sieg in den Playoffs 70% höher ist, wenn du ein Run-Game etabliert hast, wenn du mindestens 150 Yards pro Spiel läufst, gewinnen die Teams zu 70% dieses Spiel.
Die Statistik habe ich auch gesehen.
Ja, bestätigst du. Sehr gut. Also habe ich nicht erfunden, sondern die ist wirklich so. Das heißt, das ist wirklich extrem. Ne? Also du musst dir überlegen, wenn du es schaffst, 150 Yards zu laufen pro Spiel, ist die Chance 70%, dass du das Ding gewinnst. Das wäre im Fußball so, wie wenn du sagst, okay, wenn ich es schaffe, irgendwie 17 Ecken zu kriegen, gewinne ich das Spiel zu 70%. So ungefähr, kann man es ungefähr vergleichen. Ja. Ne? Also, wie soll ich sagen? Ein etabliertes Run-Game durch einen starken Running Back ist für mich wichtiger als ein Passing-Game, weil ein Passing-Game ist für mich die Box, die brauchst du. So, wenn du gar nicht passen kannst, hast du in der NFL nichts verloren. Dann wirst du die Cleveland Browns.
Sieht man ja aktuell.
Genau, dann wirst du die Cleveland Browns, wenn du nicht passen kannst, wenn du einen schlechten Quarterback hast, der nicht werfen kann. Wenn du einen hast, der laufen kann und noch einen Running Back, der laufen kann, siehe normalerweise Baltimore Ravens. Gehst du, die haben 250 Yards im Schnitt beim Laufspiel, wenn da beide da sind, dann ist das ein Team, was fast unstoppable ist. Oder Saquon Barkley letztes Jahr. Deswegen, wie nah bin ich dran, dich zu überzeugen, dass das Run-Game wichtiger ist?
Nicht, du schaffst es nicht, mich zu überzeugen, dass es wichtiger ist, aber es ist schon nicht auf Augenhöhe, es ist knapp drunter.
Ja?
Ja, ich finde, man muss auch, also beim Running Back, gerade der nun die meisten Laufyards einfach macht, auch immer die Halbwertszeit beachten. Also Running Backs haben ja in der Regel keinen Peak von 5, 6, 7, 8 Jahren, sondern da es ja einfach so eine körperliche Position ist, die Halbwertszeit, weiß nicht, 2, 3 Jahre kannst du Running Back auf allerhöchstem Niveau spielen und dann muss ja schon wieder der Nächste einfach dastehen.
Aber das ist ja den Teams egal, weil die werfen den halt unter den Bus und dann ist er halt weg. Ne?
Also sehr undankbarer Job auf alle Fälle.
Es ist ein unglaublich undankbarer Job, deswegen wollen die Running Backs ja auch immer mehr Kohle haben. Oder halt, weil sie sagen, zum Beispiel ein Saquon Barkley, wenn du halt Bälle fangen kannst, bist du halt nochmal wertvoller, bist flexibler, bist ein Hybrid.
Ich habe es mir auch aufgeschrieben, dass es so ein völlig neuer Spielertyp gerade entsteht oder entstanden ist. Ja. Ich habe es jetzt einfach mal spaßeshalber Rushing Receiver genannt.
Rushing Receiver, oh, auch gut.
Weil du eben Saquon Barkley hast, der einfach in seinen 7 Jahren in der Liga schon 16 Receiving-Touchdowns hat, also 16 Touchdowns durch Pässe. Auch Jonathan Taylor, der vermutlich aktuell beste Running Back oder der formstärkste Running Back, steht jetzt auch bei 7 Receiving-Touchdowns in 5 Jahren. Also es ist so, du merkst, die Leute fangen immer mehr Bälle. Und da nehme ich mal den Vergleich rausgeholt, weil die letzten Running Backs, die richtig gut waren, die mir im Gedächtnis geblieben sind, waren eben Todd Gurley und Ezekiel Elliott, die beide die bestbezahlten Running Backs waren 2018 und 2019. Die haben in ihren 8 bzw. 9 Jahren weniger Receiving Touchdowns als Saquon Barkley aktuell. Und Saquon Barkley ist 28, glaube ich, und hat ja noch einige Jahre vor sich. Also
hoffentlich
wenn jetzt nicht noch Verletzungen dazukommen, was ja bei der Position immer möglich ist. Aber du siehst halt die Entwicklung, finde ich, wie viel wichtiger es auch immer noch wird, dass sie eben Pässe fangen können.
Ja, also ich glaube, du brauchst einen Running Back, der den Pass auch fangen kann, wenn du keinen hast. Oder du hast 2. Du hast einen, der laufen kann, das Workhorse, gibt es ja ganz viele, wie bei den Broncos zum Beispiel. Ja, du hast RJ Harvey, der fängt eigentlich nur Bälle.
Ja.
So, und du hast, ich weiß gar nicht, wie heißt, Montgomery, glaube ich, haben die.
Haben die nicht auch J.K. Dobbins?
Oder Dobbins haben die. Dobbins haben die Broncos. Dobbins, der ist das Workhorse, der läuft und Harvey ist dann der die Pässe fängt. Du wirst natürlich ausrechenbarer, wenn der eine nur fängt und der andere nur läuft. Aber habe auch noch eine spannende Statistik, weil jetzt zum Beispiel, ich höre es schon schreien, bis hier, wenn ich mein Ohr jetzt auf den Tisch lege, höre ich die Leute schreien, aber die Chiefs. Nein, Leute. Die Chiefs hatten zum Beispiel, ich nehme jetzt mal 2024 die Playoffs, hatten sie im Schnitt 140 Rushing Yards pro Spiel. Das, glaube ich, hat auch niemand gedacht, dass du im Schnitt 140 Yards mit den Chiefs läufst. Da läuft natürlich auch ein Mahomes, aber es sind trotzdem Rushing Yards. Es ist der Lauf. Ich meine auch die Quarterbacks, die laufen. Nicht nur die Running Backs, sondern Rushing ist für mich Rushing. Egal, wer dieses Ding in der Hand hat.
Ja.
Von mir aus ist es der O-Liner, der läuft. Das darf er nicht, aber...
Und die Chiefs haben mit Isaiah Pacheco auch einen guten Running Back.
Absolut. Also deswegen, also die Defenses haben die in too high gezwungen die ganze Zeit. Das heißt, Passing Game war schwierig. Was haben sie gemacht? Sie haben Pacheco die Angry Runs gemacht, der da durchgepflügt ist durch diese ganzen Defenses. Deshalb kriege ich dich auf 50-50?
55-45.
Och, nee. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Ich habe noch ein Argument.
Okay,
pass auf. Eins noch. Es ist auch so, Es gibt ja das berühmte Play-Action. Bedeutet, für alle, die das nicht wissen, ein Play-Action ist, der Quarterback läuft zurück, macht, als ob er den Ball dem Running Back gibt und dreht sich aber raus und wirft dann den Ball an einen Receiver, im Idealfall. Wenn er Pech hat, wirft er an den Cornerback oder sowas. Und um dir zu zeigen, wie wichtig der Run ist, wenn die Defenses darauf eingestellt sind, dass die Leute laufen oder dass die Leute auch passen könnten oder laufen, bei einer Run-Pass-Option, bei einem Play-Action von einem Quarterback ist die Yardage 3 Yards mehr, wie wenn sie einen Pass machen, einen normalen Pass machen. Hm. Die normale Passstatistik sind 6, schieß mich tot. Und wenn die eine Play-Action machen, wo der Run angedeutet wird, ist die Passstatistik 3 oder 4 Yards mehr pro Team.
Okay.
Bedeutet, ja, ist jetzt ein langes Argument, ganz lange Brücke.
Ganz lange Statistik.
Ganz lange Brücke. Das bedeutet aber, die Defenses sind darauf eingestellt, auf den Run und versuchen ihn zu verteidigen. Und dann ist es für den Pass einfacher, was die Passstatistik hochtreibt, ich will auf die Prozente raus bei dir, was die Passstatistik natürlich hochtreibt, wenn du ein Play-Action machst, wirfst du natürlich automatisch ein paar Yards mehr, weil die Defense sagt, oh nein, die laufen gar nicht, wir haben uns auf den Lauf eingestellt und sie passen. So. Das spielt auch noch in diese Statistik, in diese 60-40-Statistik rein. Also, alles, was ich will, ist 47.
Jetzt hast du so viele Zahlen genannt. Jetzt.
Ja, 53, 47.
Fürs Passing.
Ja.
Ja, okay.
Einverstanden?
Ja, gehe ich mit. Es passt, ja.
Okay. Also für mich ist es 60-40 für Run-Game, aber ich habe Lukas immerhin von 60-40 auf 53-47 gekriegt.
Ja. Ja. Und wir sehen ja jetzt am Wochenende im Berlin-Game, wie wichtig das Run-Game sein kann, aber da kommen wir später
zu. Ich glaube, das wird ein brutales Run-Spiel, bin ich mir fast sicher. Je nachdem, was das Wetter macht, aktuell ist es bewölkt, nicht Regen. Wäre gut, bei Berlin kann man kein Dach zu machen wie in Frankfurt.
Nee.
Das wird eine richtig schöne Russenpeitsche geben, wenn du Pech hast da in Berlin. Für alle, die da kommen, nehmt euch auf jeden Fall was auf den Kopf mit, weil das ist in diesem Stadion echt fies.
Es zieht.
Okay, leider nicht so erfolgreich, wie ich gedacht habe, aber...
Aber ganz so unpopular war es ja nicht.
Nein, es ist nicht... Also, ich glaube, ganz, ganz viele haben aufgeschrien oder sind rechts rangefahren, als sie es gehört haben, oder sind aus dem Bett gefallen, weil die Liga ist halt eine Passing-Liga geworden und die Leute zeigen die Pässe. Und die sind natürlich auch spektakulärer, aber für mich ist der Run wichtiger, weil ohne Run funktioniert auch kein Passing-Game. Ende. Keine weiteren Fragen.
Case closed.
Okay. Da wir natürlich mehrere Rubriken haben, ist jetzt Lukas dran mit der nächsten Rubrik.
Jacke aus, raus aus der Hall of Fame.
Wir kümmern uns wieder um Hall of Famer, die da eigentlich überhaupt nichts zu suchen haben. Und nachdem du ja letzte Woche Troy Aikman aus der Hall of Fame haben wolltest,
was ich geschafft habe,
weiß ich nicht, haben wir nun einen weiteren Quarterback, der aber schon 1985 aufgenommen wurde. Und nachdem du Troy Aikman ja statistisch zerstören wolltest, habe ich ein deutlich besseres Beispiel dafür, für jemanden, der es wirklich nicht verdient hat, in dieser Hall of Fame zu sein, und zwar Joe Namath. Ehemaliger Quarterback von 1965 bis 1976 bei den New York Jets und dann 1977 war er nochmal ein Jahr bei den Los Angeles Rams. Einfach nur für deine Statistik. Dieser Mann hat 173 Touchdowns geworfen, aber 220 Interceptions. Er hat eine Passing Completion Rate von 50%. Das heißt, knapp jeder zweite Pass von diesem Mann kam nur zu seinem Mitspieler. Jeder zweite. Er hat mehr Niederlagen gefressen, nämlich 63, als Siege geholt. 62 ist knapp, aber einfach mehr Spiele verloren als gewonnen. Ja, der Mann, um auch meine Troy Aikman-Argumentation aufzugreifen, hat mal einen Super Bowl gewonnen, den dritten gegen die Baltimore Colts damals noch.
Was für ein Kackname, oder?
Ja.
Baltimore Colts. Verwirrender kann es nicht sein. Ja.
Und hat das vorher sogar angekündigt, weil seine Jets eigentlich super unterlegen waren und hat seitdem Heldenstatus bei den Jets und ist dort auch im Ring of Honor. Also dieser Mann kann bei den Jets machen, was er will, aber er kann nicht machen, was er will in der Hall of Fame. Also das geht in meinen Augen ja wirklich überhaupt nicht.
Also, das ist ja der legendäre Satz, I guarantee it, ne, hat er ja gesagt. Und muss man sich so vorstellen, die waren irgendwie haushoch Außenseiter gegen diese Colts. Die Colts waren die NFL, ne, und ganz berühmt. Und jetzt kommen meine Argumentationen. Du hast letztes Mal hier angefangen, irgendwas von Aikman hier, von, ja, der saß bei irgendwelchen Gerichtsverhandlungen in der ersten Reihe. Und
super Leader und Mitspieler.
Ja, ja, das war er, ja, ganz, ganz super. Der hatte aber halt, was er hatte, war einen unglaublichen krassen Supporting Cast. Bei Namath ist es wirklich vielschichtiger als bei Aikman, finde ich. Weil Namath hat eine absolute Rolle in der NFL-Geschichte, NFL-AFL-AFC-Rolle. Weil für viele, ich bin mir sicher, das weiß eigentlich niemand, weil auch ich musste mich da reinkämpfen. Ich habe das natürlich nicht gewusst. Nicht, dass ihr denkt, ich bin hier ein laufendes Lexikon. Aber Namath war, und ich glaube, das ist der Grund dafür, warum er in die Hall of Fame gekommen ist. Namath war ausschlaggebend dafür, dass die NFL, die wurde natürlich zuerst gegründet, völlig klar, dass die NFL die damalige AFL ernst genommen hat. Und die AFL, hast du das auch rausgefunden?
Ich hab's auch rausgefunden.
Oh, hast du auch rausgefunden?
Dass Broadway Joe, wie sein Spitzname ja war, da ganz großen Einfluss hatte.
Ja. Und ich glaube, und der wurde ja sehr früh reingewählt in die Hall of Fame.
1985.
Genau, 1985, das ist wirklich früh. Und ich glaube, es war ja so, um hier ein bisschen Statistik rauszuballern, der erste Super Bowl war 1967. Das waren die Packers gegen die Chiefs. Der zweite war Packers versus Raiders. Natürlich, alle beide haben die Packers gewonnen. Warum heißt diese Trophy Vince Lombardi Trophy? Weil Vince Lombardi damals Head Coach, GM und was auch, was weiß ich, was alles war von den Packers. Deshalb wurde der Super Bowl gegründet. Der Super Bowl wurde aber gegründet, bevor der Zusammenschluss dieser beiden Ligen kam. Und was Namath gemacht hat, war, er hat 1969 beim dritten Super Bowl die Colts geschlagen.
Und das vorher angekündigt, obwohl sein Team nicht gut war.
Genau, und er hat es angekündigt.
Das sehe ich.
Genau, und die AFL war deutlich, deutlich unterlegen mit der NFL. Das waren ganz andere Summen. Die haben sich dann irgendwann versucht, gegenseitig die Spieler abzugraben. Ich habe mich richtig reingebohrt. Ich bin so richtig ins Rabbit Hole gefallen.
Ja.
Ja, die haben sich angefangen, die Spieler zu holen. Die AFL hat es dann irgendwann geschafft, Joe Namath zu holen vom College. Der hat dann damals einen Rekordvertrag gekriegt. Weißt du, wie viel?
400.000.
Ja, siehst du.
Und einen Lincoln.
Und einen Lincoln. Ach, das habe ich nicht rausgefunden. Und einen Lincoln. War damals ein Rekordvertrag, 400.000. Dafür kommst du heute in den Practice Squad übrigens. Ne? Nur mal so als Vergleich für damals. Und das ist, glaube ich, der Grund. Bei den Statistiken kann ich dir nicht widersprechen. Geht nicht.
Ja.
Das ist unmöglich, dir dazu widersprechen, weil das ist eine Vollkatastrophe, was dieser Mann gemacht hat. Also das ist schon wirklich frech für alle, die heute in der Hall of Fame und sich da den Arsch aufreißen müssen.
Er hat, um noch eins hinzuzufügen an Statistiken, die ich auch wirklich überraschend fand, in seinen letzten 8 Jahren in der Liga hat er nur 3-mal mehr als 5 Touchdown-Pässe in einer Saison geworfen.
Ja, das ist schon hardcore.
Aber er hat auch 1967 den Liga-Rekord aufgestellt mit 4.000 Yards in 14 Spielen.
4.000 Yards in 14? Oh, okay. Das
ist gut.
Okay, das stimmt. Und das war der erste, stimmt, das habe ich auch rausgefunden. Das war der erste, der das hingekriegt hat. 1967, genau. 4.000 Yards, das war eine revolutionäre Leistung. Und er hatte auch einen starken Arm und so. Der war ein guter Quarterback, war aber nicht der, den man als bahnbrechender Supersportler und Athlet nehmte, sondern das war eher so ein kleiner
Lebemann.
Ein kleiner Lebemann, was die Leute ja damals natürlich zu den Jahren, das war nicht Frank Sinatra und so, das glaube ich war die Zeit, hat er natürlich da wunderbar reingepasst, ist heutzutage immer noch sehr umstritten mit seinen Pelzmänteln unterwegs, kommt auch noch zu den Jets.
Ja.
Ihr müsst ihn mal googeln und sich ein Bild angucken heute, da sieht man, dass es ein Lebemann war.
Er war aber auch 1973, hatte ich auch rausgesucht, er war sportlich zu der Zeit schon ja nicht mehr relevant oder nicht mehr wirklich relevant, aber der war halt, wie du gesagt hast, der war seiner Zeit voraus. Das war ein Sportler, der seiner Zeit voraus war. Der hat eine Werbekampagne gemacht für Frauenstrumpfhosen und sich darin fotografieren lassen. Er hat auch viel Geld dafür gekriegt, aber ja, er wollte mit diesen Geschlechterrollen und Geschlechterklischees brechen. Und das in den 70ern finde ich schon mutig. Hat er gemacht,
oh,
ja.
Oh, okay. Das habe ich nicht, siehst du? Du bist richtig. Du warst richtig auch im Rabbit Hole. Du warst noch richtig tief drin.
Ja. Und hat das gemacht. Gleichzeitig war er dann aber, wie du sagst, ein Lebemann, der dann Sachen rausgehaut oder Sätze wie I like my Johnny Walker red, at my woman blonde. Und also für das Verhalten abseits des Feldes, boah, ja, er hat für die Zusammenführung der Ligen so ein bisschen gesorgt, aber der hat, also war super unterhaltsam. Er hat eine Bar aufgemacht, Bachelor's 3, Kontakten der Models, Musiker wie Frank Sinatra und Mafiosis ein- und ausgegangen sind, hat dann von der NFL ein Verbot gekriegt wegen unwürdiger Verbindung, damit diese Bar geschlossen wird. Dann war er bockig und ist zurückgetreten.
Aus der NFL?
Ja, und ist 6 Wochen später aber wiedergekommen. Also, der war ein unterhaltsamer Selbstdarsteller.
Ja.
Also, es ist der Wahnsinn. Aber ich glaube, das haben die Leute halt in der Zeit irgendwie gefeiert, bejaht. Der war arrogant, der war locker. Er hat einen guten Quarterback, er hat eine Quarterback-Rolle gespielt, eine Filmrolle gespielt. Er hat ja auch zu der Zeit in vielen Filmen mitgespielt.
Ehrlich?
Ja.
Ach, das wusste ich auch nicht.
Das war, er hat diese Werbung gemacht, der war halt ein Lebemann.
Also
es hätte keine Agentur besser skripten können, wie der sich verhält oder verhalten hat.
Ich glaube, das ist wie so, war selber ein Film von sich selber. Ich glaube, also, sind wir ehrlich, Statistiken, der muss raus aus der Hall of Fame, bin ich absolut einig. Aber ich glaube, der hat so viel für die Liga und die beiden Ligen getan, dass sie ihn deshalb reingeholt haben. Ich weiß gar nicht, wie du da reingewählt wirst, ehrlicherweise. Also ganz am Ende, wie du dann reingewählt wirst, du gibst ja Vorschläge.
Genau, die Fans können Vorschläge machen und dann gibt es ein Komitee, was, glaube ich, erst aus einer größeren Anzahl an Leuten besteht. Und am Ende, glaube ich, können 6 Leute dann darüber abstimmen, ob du reinkommst oder nicht.
Okay.
Aber auch so von Associated Press und so, solche Mitglieder.
Und so wie ich Nemeth einschätze, hatte der von allen Nacktaufnahmen.
Die waren alle in der Bar einmal.
In der Bar, die hatte alle an den Eiern und hat die alle... Hat er gesagt, so Leute, guck mal, 1, 2 und 3, wenn er mich nicht da reinwählt, veröffentlicht die Bilder.
Ja.
Und Frank Sinatra macht ein Lied über euch. So, ich glaube, so ist es gelaufen, deswegen ist er in der Hall of Fame. Ich finde, ich liebe ja solche Kerle, ich liebe auch, im Fußball gibt es einen, der hieß Best, also wirst du auch kennen, ne? Der ganz berühmte Spruch, ich habe mein Geld für Huren, Autos und Drogen ausgegeben, den Rest habe ich einfach verprasst. Ne?
Ja.
Und so, und das ist das ist das andere Produkt aus der NFL, Joe Namath. Guckt euch mal, macht jetzt mal Goggle an, schaut mal nach, wie der jetzt aussieht, da weiß man, was der alles getrieben hat.
Also er wollte auch 2003 waren bei ESPN, sichtlich angetrunken in einem Interview und wollte dann auch die ESPN-Reporterin Susie Kolber küssen und hat ihr einfach im Interview gesagt, I'd like to kiss you. Also wirklich.
Aber es gibt solche Leute, die verzeihen die Leute das auch. Den Leuten verzeihen die das auch.
Ich habe auch ein Zitat von einem Jets-Fan gelesen, der auch gesagt hat, er hat uns den Super Bowl gewonnen, der kann machen, was er will.
Ja. War der Einzige, ne?
Ja. Ich meine, die Jets waren auch seit 15 Jahren nicht mehr in den Playoffs. Ja. Also da wird man schon gefeiert, wenn man 3 Spiele gewinnt.
Aber John Namath, also ehrlicherweise, ich würde ihn nicht rausholen, weil er viel getan hat für die Liga und viel für diesen Zusammenschluss gemacht hat. Durch ihn wurde es dann zur NFL und dann zur NFC und AFC, AFL, bla bla, das müsst ihr euch dann, könnt ihr mal selber durchlesen. Und diesen Zusammenschluss, ich glaube, deshalb hat er es bekommen. Von den Statistiken her muss er raus. Es ist noch viel schlimmer als bei Aikman. Bei Aikman war es ja schon eine Katastrophe. Aikman gehört da raus und bei ihm, er gehört statistisch gesehen raus, aber beim anderen, für das, was er geleistet hat, glaube ich, darf er drin bleiben. Wollen wir uns darauf einigen?
Ist ein netter Kompromiss.
Netter Kompromiss.
Ja. Und über den machen wir noch mal eine Netflix-Doku, die will ich sehen.
Das würde ich machen. Ah, ja. Ja, also sowieso. Also diese Zeit, ich weiß nicht, wie es dir da geht, also so Sinatra und so, das ist schon wirklich brutal.
Ja.
Da muss es abgegangen sein hier in New York. Nicht hier, wir sind in Berlin, aber in New York.
Ja, in Berlin auch vielleicht ein bisschen.
Ja, vielleicht auch. Harald Juncker hat das hier gemacht. Ja. Aber,
keine Termine und leicht einsetzen.
Das ist mein Lieblingsspruch übrigens. Ja, ist wirklich so. Ist wirklich so. Klappt nur viel zu selten. Aber das ist, absolut geiler Charakter. Ich liebe sowas. John Namath, mein absoluter Favorite, was das anging. Übrigens nochmal unnützes Wissen. Was heißt unnütz ist es nicht? Weißt du, wer das Wort Super Bowl erfunden hat?
Nee.
Das war die gute Hunt-Familie. Die Chiefs-Owner hat das ganze Ding erfunden und hat gesagt, Mensch, warum nennen wir es einfach nicht Super Bowl? Das Spiel der zwei
besten
am Ende.
Teams.
Normalerweise gab es ja nur die Meisterschaft NFL.
Ja.
So. Und dann haben sie es aber Super Bowl genannt. Und was dann passiert ist, ist die Vince Lombardi-Trophy, die übrigens hier in Berlin ist. Die könnt ihr euch anschauen. Ich weiß noch nicht, wann sie genau wo ist. Müsst ihr mal nachschauen. Aber die ist auf jeden Fall auch hier. Wir kommen jetzt zur... Also ich weiß nicht, wie dein Feedback war, aber mein Feedback war, wie soll ich denn sagen, überwiegend sehr, sehr positiv auf die folgende Rubrik.
Fact or Fiction? Irre Fakten der NFL, frei erfunden oder wahr?
Fact or Fiction, Lukas, wie war das Feedback für dich?
Sehr, sehr gut. Also alle waren auch über meine Lügenkünste begeistert, nicht nur du. Aber was machst du eigentlich noch hier? Weil wenn wir uns an die letzte Folge erinnern und wir die Wette eingegangen sind, wo ich gesagt habe, du errätst nur eins, du hast gesagt, du errätst mehr, ansonsten können sie die hier, oder kann ich mir einen anderen suchen, oder ja. die setzen hier einen anderen hin.
Ja. Die haben keinen besseren, hier. Die haben keinen besseren gefunden, siehst du? Die haben niemand Besseres gefunden.
Ich hab's ja auch nicht passiert, ich mach's ja mit dir.
Ja, du darfst dich, also wir können ja heute das Gegenbeispiel machen. Ne? Ich hab auch, ich muss mal gucken, wie viel habe ich jetzt dabei. Ich habe einige dabei, muss ich sagen. Bin gespannt, was du errätst und was auch nicht, weil es sind, die NFL ist einfach völlig crazy, sagen wir so. Die NFL ist einfach völlig verrückt und ich bin sehr gespannt. Ich konnte es auch nicht glauben. Ich konnte es auch. Die Liga, ich liebe diese Liga einfach. So, wir fangen mal an, okay?
Gerne.
Du bist also ready.
Ich bin gespannt.
Das erste ist Bill Belichick.
Ja.
Besitzt eine Farm in Nantucket. Und eine riesengroße, also wie nennt man das, nicht Farm, sondern Ranch, eine riesengroße Ranch in Nantucket. Ich weiß nicht, warum er das so geil findet, irgendwie findet er das cool. Und dort hat er eine Farm und auf dieser Farm sind, was muss ich nochmal zählen, wie viele? 6 Ziegen. Hm. Dauerhaft 6 Ziegen hat er dort. Diese 6 Ziegen hält er und diese Ziegen haben alle Namen, jeder hat einen Namen der Quarterbacks, die er geschlagen hat in den Super Bowls. Er hätte normalerweise mehr, aber er hat ja verloren. Zweimal gegen Eli, einmal gegen Nick Foles. Und er hat die 6 Ziegen, die heißen Kurt von Kurt Warner, Jake von Jack Del Home, Donovan von Donovan McNabb, Russell von Russell Wilson, Matt von Matt Ryan und Jared von Jared Goff. Das hat er angefangen 2002, nachdem er den ersten Super Bowl gewonnen hat. Das war gegen Warner, ich weiß nicht mehr. Natürlich ist es etwas länger her. Wenn eine Ziege wegstirbt, kriegt die neue, die kommt einfach wieder denselben Namen. Ne? Das heißt, die bleiben einfach da. Es gibt sogar Gerüchte, dass er die Tiere, wenn er dort ist, füttert er die selber, selbstverständlich. Und es gibt die Gerüchte, dass er Ziegenmilch regelmäßig, wenn er dort ist, mitnimmt. Also bei den Patriots, ne?
Ja.
Bei den Patriots nimmt er die Ziegenmilch mit und bringt die zu seinem Staff mit. Mit den Sätzen oder mit dem Satz, that's what greatness tastes like. Ja? Weil Goat, also für alle, die Ziege in den USA, Englisch heißt natürlich Goat. Ne? So, und das sind natürlich, und auch ganz wichtige Info, weil jetzt, wenn jetzt hier irgendwelche Tierexperten wären, das sind natürlich nicht alles Böcke, weil Ziegenböcke miteinander geht nicht, es kann nur ein Bock dabei sein. Es sind alles, Moment, ich habe es rausgesucht, wie das heißt, Buren. Also das sind kastrierte Böcke.
Ja, okay.
Die können deshalb miteinander wohnen. Mhm. Und deswegen hat er die Kurt, Jake, Donovan, Russell, Matt und Jared. So, das ist in Nantucket, da ist diese...
Was auch immer. Was ist das für ein Bundesstaat?
Ich habe den Namen... Nantucket, keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Nantucket, aber das hat man schon mal gehört aus Filmen, kennt man das?
Ich kenne das nicht, nie gehört.
Das sind die Fakten. Die Belichick, keine Ahnung, wie man es nennt, die Goats. Belichick's Goats.
Das wäre die Rubrik. Ist nicht Brady.
Nee, genau, nicht Brady. Tom hat da keine dabei.
Ja. Boah, das ist, ja, du bist auch sehr tief eingetaucht in die Tierkunde und in die Pharmakunde. Ich finde es schon fast zu tief. Ich kriege jetzt auch nicht mehr zusammen, ob die Namen der Quarterbacks stimmen, aber du wirst ja schon die Super Bowls rausgesucht haben, die Patriots gewonnen haben, damit die Vornamen stimmen.
Das, also die heißen halt Kurt,
ja.
Kurt Warner, ich glaube war Rams. Jake Delhomme, weiß ich nicht. Donovan McNabb war damals Eagles. Russell Wilson ist klar.
Ja.
Das war dieser weltberühmte Super Bowl, wo Marshawn Lynch nicht gelaufen ist. Matt Ryan, das kennt, glaube ich, jeder.
28-3.
Das war die größte Klatsche. Davon habe ich auch nachher noch was. Und Jared Goff.
Ja. Aber eigentlich ist es zu... Belichick ist ein Freak, das hast du ja letztes Mal auch schon gesagt. So, dem
ist völlig gestört, der Kerl.
Könnte man ja sowas zutrauen, aber ich sage, es ist Fake.
Glaubst du?
Ja.
Damit hast du recht.
Ja.
Damit hast du recht. Aber, oder?
Er ist gut.
Ja,
plausibel.
Ich würde diese Farm lieben, wenn er die hätte. Ja,
da wären auch Leute, glaube ich, sonst schon öfter hingefahren oder man hätte davon gehört, dass Leute da hinfahren einfach.
Ja, absolut.
Und der ist ja so verschlossen, der würde doch sowas nicht irgendwo mal auf einer Pressekonferenz oder so erzählen oder irgendeinem Reporter.
Ja, aber bei dem, jetzt kommt ja alles raus. Der hat jetzt auch eine Freundin, die ist 12, ne, mit der er da die ganze Zeit rumhängt. Ich glaube, der wird gerade auch ein bisschen irre. Also deswegen ist es, glaube ich, schwierig.
Ja, die Freundin ist nicht 12, für alle, die es denken.
Nee, die ist irgendwie 25, aber er ist halt 70. Alright, okay. Dann die nächste. Und zwar geht es um Deion Sanders.
Ja.
Ne, allzeit bekannter, was war's? Cornerback, glaube ich.
Cornerback.
Der Primetime. Dallas Cowboys, ein Shutdown-Corner vom Allerfeinsten, wirklich der Vater von Shader Sanders.
Shader, ja.
Shader Sanders. der jetzt gerade bei den, weiß gar nicht, wie das Ding heißt da, Golden, bei den Boston? Nee, wie heißen die?
Shadow Sanders?
Nee, Colorado. Colorado College.
Ach, ist er, da ist er.
Der Vater ja. ist da noch Coach. College.
Der hat seinen Offense Coordinator jetzt gefeuert.
Genau, genau so. Ist ein sehr extremes Großmaul gewesen. Und Folgendes hat er gemacht. Deion Sanders hat während seiner Zeit als Spieler bei den Cowboys heimlich, also es gibt ja bei jedem NFL-Team Videocoaches, die halt natürlich das zusammenschneiden, so dass die Spieler danach gucken können, was das so falsch ist und so. Was er gemacht hat, er ist heimlich in die Videoanalyse reingegangen, hat sich das zeigen lassen und hat seine Highlights, wenn sie nicht drin waren, selber mit diesem Assistenten in die Highlight-Videos reingeschnitten, damit er in diesen Videos drin ist, wenn die gezeigt werden.
Damit er gut dasteht.
Damit er gut dasteht. Sein Spruch war dazu, wenn du der Star bist, musst du dafür sorgen, dass du auch im Film bist. Das war seine Aussage jedes Mal.
Ja.
Und Deion Sanders ist natürlich berüchtigt für seine Eitelkeit und Selbstvermarktung. Das ist ein Godfather auf Selbstvermarktung. Er arbeitet in Dallas mit extrem mediensensiblem Stuff wie Jerry Jones. Der liebt ja auch PR. Ne? Ja. Und Deion Sanders war einfach damals mit Troy Aikman, das hatten wir letzte Folge, war einer dieser Starspieler, die sie eben hatten. Und in den 90ern wurde Filmmaterial auf VHS wirklich geschnitten. Also die haben wirklich sind hingegangen, haben das zusammengeschnitten. Und er hat sich das einfach, keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Er hat dafür gesorgt, dass er mit da drin ist. Und das Ding hieß auch damals die Prime Edits. Ja, also wenn er sich dann reingeschnipselt hat, waren es die Prime Edits. Und der Fun Fact ist, warte mal, wo habe ich es rausgefunden? Das ist so witzig. Die haben es nur rausgefunden, warum er, also weil es gab ein größeres Team, Videoteam, und die haben das nur rausgefunden, weil in einem Filmchen war ein Clip drin, der gar nicht aus dem Spiel war, sondern das war irgendwie ein anderer Clip, das war zusammenhängend oder sowas, haben sie da aus Versehen reingeschnitten. Und danach hat der Head-Videograf, wie auch immer das da hieß, hat gesagt, hey, was macht ihr da? Wieso ist das da passiert? Und deshalb hießen es die Prime Edits und Deion Sanders hat sich regelmäßig in die Highlight-Clips des Coaching-Staffs reingeschnitten.
Da, wie du sagst, der ja auch der größte Star mit der Cowboys war und das ja auch seine Verpflichtung von den Cowboys damals ein Riesending war und auch seine Bezahlung und er eben ja, ein Ding zu rennen hat teilweise, würde ich safe sein, dass er das gemacht hat. Also dem traue ich es wirklich zu. Er war kein Kind von Traurigkeit und auch abseits des Feldes nicht.
Ja, das war absolut erfunden.
Was? Wahnsinn! An dem würde ich es wirklich zutrauen. Safe.
Ja.
Der hat doch auch an einem Tag ein NFL-Spiel gemacht aus seinem Hubschrauber, weil er noch in der MLB, also in der Baseball-Profiliga gedraftet wurde, hat auch ein Spiel da gemacht.
Echt?
Ich glaube ja. Also wenn ich jetzt nicht ganz großen Quatsch erzähle.
Es gibt ganz viele Football-Spieler, die auch MLB, Russell Wilson war auch so einer, der wurde auch gedraftet von der Major League Baseball.
Mahomes doch auch, oder?
Ja, Mahomes auch. Ja, weil die halt, ja gut, Quarterback verstehe ich. Ja. Aber nee, ist leider komplett erfunden.
Krass,
ne?
Aber
ich hab's auch geliebt. Ne? Sehr gut. Dann,
1 von 2 ist ein guter Start.
1 von 2 ist ein sehr guter Start. Dann machen wir die nächste. Und zwar, einer der erfolgreichsten Kicker der NFL-Geschichte hatte keinen rechten Fuß, sondern eine Prothese aus Leder und Metall.
Was?
Ja. Dieser Typ, Tom Dempsey hieß der, war Kicker der New Orleans Saints und der wurde ohne Zehen und nur mit einem halben rechten Fuß geboren.
Ja.
Also Fuß hier vorne nur.
Ja.
Bedeutet, sein Schuh war speziell angefertigt und war quasi einfach nur, sah aus wie von einem Tipkick-Männchen, so ein Kasten.
Ja.
Und war extra angefertigt worden, um die gegnerischen Teams, beschwerten sich sogar bei der NFL, weil der so gut war, weil der halt kein flaches Ding hatte, sondern es war einfach viereckig.
Ja, voreingestellt.
Genau, war voreingestellt. Und der hat auch regelmäßig, unglaublich weite Kicks reingehauen. Zum Beispiel ein 63-Yarder, der ewig lange als Rekord-Field-Goal war.
Ja.
Ja, hat er reingemacht. Er hat bei Windböen und so weiter alles geschafft, weil der eben diesen Vorteil hatte, weil es sah wirklich crazy aus, dieser Kasten, den er da hatte. Und hat es deswegen regelmäßig geschafft, mit seinem Fuß Field Goals zu erzielen.
Wann hat der gespielt?
Der hat gespielt von, 1970 war das Ding. 1947 bis 2020 hat er gelebt. Nee, 47 bis 2020.
Und in den 70ern war er.
Und in den 70ern war er der, trotzdem schoss er 1970 ein Field Goal aus 63 Yards Entfernung, ein Rekord, der 43 Jahre lang hielt.
Also ich habe noch nie davon gehört, so, aber aufgrund der Zeit, wo es passiert ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das einfach ein Ding damals war.
Also?
Ja, es ist true.
Richtig.
Ja.
Ja, den gab es wirklich. Das ist wirklich crazy. Tom Dempsey, müsst ihr euch mal angucken, der Fuß, das ist völlig verrückt. Das sieht wirklich irgendwie komisch aus, ne? Ja. Aber
das ist ja, wie du sagst, ein krasser Wettbewerbsvorteil.
Unfassbarer Vorteil. Unglaublich, dass die NFL das durchgehen hat lassen. Aber ich glaube, da gab es vielleicht auch schon vielleicht gab es auch dieses Diverse schon, ich weiß es nicht, ne? Aber passt eigentlich nicht zur NFL. Aber guckt es euch jetzt mal an, Tom Dempsey, D-E-M-P-S-E-Y, schreibt man den. Und das Bild ist unglaublich. Also das ist wirklich crazy. Und ich habe auch gedacht, oh, ob das wirklich wahr war. Aber der hat wirklich in der NFL gespielt. Und ja, der Ball war ein altes, schweres Modell. Der Duke, keine aerodynamische Leichtversion wie heute, das Ding. Deshalb der Rekord hielt bis 2013, hat ihn Matt Prater, ich glaube damals war der bei den Lions, mit 64 Yards hat er ihn gebrochen. Und der hieß, 43 Jahre lang ist dieser Rekord stehen geblieben. Wahnsinn. Weil er halt diesen Vorteil hatte.
Ja.
Verrückt, oder?
Ja. Das ist wirklich irre.
Crazy. Dann gehen wir zum nächsten. Das war jetzt die dritte, glaube ich, ne?
Ja.
Ich habe noch ein, zwei.
Ich stehe bei 2 von 3.
2 von 3, du bist echt gut, ey. 2-1. Und zwar 2017,
ja.
Super Bowl. Der weltberühmte Super Bowl Atlanta Falcons versus New England Patriots. Das Spiel zur Halbzeit, die Football gucken, wissen es, 28-3. Bis Mitte des dritten Viertels stand es 28-3.
Für die Falcons.
Für die Falcons. Sie haben sie dominiert, die Patriots. Es war ein völlig ungewöhnlicher Super Bowl. Die Falcons hatten eine unfassbare Offense, sind damit auch in den Super Bowl gekommen. Julio Jones damals hat alles runtergepflückt, was bei 3 nicht auf dem Baum war, was Matt Ryan da in den Himmel geworfen hat. Das ganze Spiel ging aber aus 34-28 nach Overtime. Ein riesiger Skandal, weil es die Patriots wieder mal geschafft haben. Und Folgendes ist passiert. Der Owner der Falcons, Arthur Blank, ja, damals 74 und Mitgründer von Home Depot, falls du es nicht gewusst hast.
Danke.
Der war in seiner Owner-Box beim Spiel, war immer elegant in Maßanzügen im Owner-Box und ist im dritten Quarter, Mitte drittes Quarter, ist er nach unten gegangen ans Feld, weil er schon abgeklatscht mit den Spielern, mit Offiziellen dahinter, also mit dem Staff, hat Selfies gemacht, weil er sicher war, dass die Falcons dieses Spiel gewinnen.
Ja.
Und seit er unten war, ist dieses Spiel komplett den Bach runtergegangen und die Falcons haben das Ding eins ums andere verloren, ein Touchdown nach dem anderen von Brady, noch einen, bis in Overtime und sie dann Super Bowl-Geschichte gemacht haben. Die Patriots war das größte Comeback aller Zeiten im Super Bowl jemals. Arthur Blank wurde nach dem Spiel gefragt, warum haben sie das gemacht? Und er hat gesagt, er wollte einfach schon feiern, weil er war sich sicher, dieses Spiel gewinnen sie, sein Team ist so gut, sie gewinnen das. Arthur hat es gut gemeint, Dan Quinn haben sie danach auch interviewt, den Head Coach. Er hat gesagt, er hat es gut gemeint, aber er hat uns leider alle nervös gemacht. Es ist leider komplett in die Hose gegangen. Danach, nach diesem Spiel, nachdem diese riesige Niederlage war, ist es so, dass Arthur Blank stay upstairs until the clock say zero. Das ist sein Motto. Das heißt, er verlässt seine Box während des ganzen Spiels nicht. Er bleibt in dieser Box, geht nicht raus, weil sie dieses Spiel so unfassbar verloren haben.
Das ist ein spannender Take, den du dir ausgedacht hast, weil das ist jetzt auch noch nicht so lange her. Und das wäre definitiv viel, viel mehr rumgegangen. Ich weiß aber noch, ich habe das Spiel auch geguckt und zur Halbzeit war ich so begeistert von den Falcons, dass ich damals auch bei Facebook denen Gefällt mir gegeben habe. Und bis zur Löschung meines Facebook-Accounts war ich Supporter der Atlanta Falcons.
Oh, ja, das war damals ein geiles Team. Ja. Aber das ist echt passiert.
Wirklich?
Ja, das ist wirklich passiert. Es gibt Interviews von Arthur Blank und so danach.
Wahnsinn.
Der ist da runtergelaufen. Es gibt auch Selfies, die er da gemacht hat und danach sind die eingebrochen.
Aber du kannst mir doch erzählen, dass als Profisportler, nur weil dein Owner da steht, dich so nervös macht, dass du einen 28-3-Vorsprung nicht mehr auf die Ketten kriegst.
Ich glaube, dass die Profis einfach ihm in die Schuhe geschoben haben. Also es wird einer zitiert, anonym, es ist anscheinend Devonta Freeman, das war damals der Running Back.
Ja.
Er hat uns nervös gemacht, hat er gesagt. Er hat uns nervös gemacht mit seiner Präsenz. Es ist auch total gegen die Ethik der NFL, sowas zu machen, weil es total respektlos ist dem Gegner gegenüber.
Ja, total.
Und ich könnte mir auch vorstellen, so wie ich Tom Brady kenne, vielleicht hat er das ja auch gesehen, keine Ahnung, vielleicht hat er das mitgekriegt, der Owner steht schon unten, der feiert schon. Und dass die Patriots das nochmal richtig angeheizt hat. Auf jeden Fall ist es wirklich wahr, Arthur Blank ist runter und danach kam der Fall, der Downfall der Atlanta Falcons und sie haben in Overtime verloren.
Und sie waren danach nie wieder auch nur ansatzweise in der Nähe eines Super Bowls oder eines Championship Games.
Und wir sehen sie jetzt am Sonntag Sie sind ganz weit weg vom Super Bowl, aber wir sind gespannt, was passiert. Auf jeden Fall ein unfassbarer Downfall der Atlanta Falcons.
Falls du Arthur siehst oder ich, wir können ja mal fragen, was da los war.
Der ist auf jeden Fall da, der ist auf jeden Fall da, das weiß ich. So, okay, einen noch, oder?
Einen letzten
machen wir noch. Das muss ich mir gerade nur rausholen, welchen?
Jetzt entscheidet ja alles über Sieg oder Niederlage.
Ja, 2-2. Und zwar, es geht um die Detroit Lions und um den... Ich liebe ihn, Dan Campbell, den Head Coach. Dan Campbell startet jeden Morgen gleiches Ritual. Er fährt los von zu Hause, fährt zu Starbucks und kauft 2 Ventis. 2 Venti, weiß nicht, ob das jemand weiß, Venti ist das Maxi, glaube ich, das Größte, was es gibt bei Starbucks. Mit jeweils zusätzlichen 2 Espresso-Shots pro Venti trinkt diese auf dem Weg zum Stadion oder zum Trainingscenter, das sind 1100 Milligramm Koffein, die er da trinkt pro Tag. Das sind zur Einordnung 11 Energy Drinks am Morgen. Laut Teamärzten liegt die empfohlene, mindestens die Obergrenze am Tag bei 400 Milligramm. Ja, von einem normalen Menschen, Dan Campbell ist ein Riesenschrank. Aber alles darüber kann Herzrasen und so weiter erfolgen. Und Campbell sagte einmal selbst, I don't need breakfast, I drink aggression. Das ist sein Motto. Also wer den kennt, das ist wirklich ein, boah, mit dem willst du nicht alleine sein. Oder der will dir, soll dir nicht allein die Meinung geigen. Das ist wirklich ein unglaubliches Vieh. Das heißt, die Ärzte haben dann auch regelmäßig ihn kontrolliert und gesagt, hey, dein Ruhepuls ist viel zu hoch.
Ja.
Weil 1100 Milligramm Koffein am Morgen auf nüchternen Magen im Auto, der fährt so ein Ram, nee, so ein Ford, weil das ist ja Ford.
Ford Class Detroit.
Ja, fährt so ein riesiges Ford, so einen riesigen Ford Pickup, macht das jeden Morgen und ich habe es noch rausgesucht, die medizinischen Angaben sind korrekt. 400 Milligramm Koffein am Tag ist das absolute Maximum. Ja. Über 1000 Milligramm am Herz kannst du Herzrhythmusstörungen, Dehydrierung und Schlafstörungen führen. I don't need breakfast, I drink aggression. Dan Campbell.
Okay, das ist auch sehr detailliert von dir rausgesucht. Du hast von mir gelernt, würde ich sagen, wie detailverliebt man sein muss, auch wenn man lügt. Ich würde aber bei Dan Campbell eher dazu tendieren, dass der das wirklich durchzieht. Wobei, er war auch Ex-Profi, also der weiß es schon, auf seinen Körper zu achten.
Venti ist schon gestört, ne?
Ja, es ist schon...
Also Venti ist, glaube ich, so ein 0,5-Becher.
Und... Aber die stehen ja auch, die sind ja meistens ab 5, 6 Uhr schon unterwegs und dann haben sie lange Tage... Boah, ist ein guter Take. Einer aus dem Leben.
Ich kann es verstehen, ich bin heute um 4 aufgestanden. Ich hätte 2 Venti gebraucht heute.
Wie oft warst du bei Starbucks?
Leider nicht so oft. Ja.
Naja, hat er gemacht.
Hat er gemacht?
Oder macht er.
Das ist leider, war leider frei erfunden.
Ha, aber gut.
Ja, hat dich dran gekriegt. 3-2. Habe ich 5 Stück gemacht, ja.
Ja, gut.
Krass, 3-2. Sehr gut, okay. Aber hast du dich verdammt gut geschlagen, ey. Also ich hätte gedacht, dass du das Belichick-Ding sofort kaufst. Ne? Das habe ich so detailliert erklärt. Ja. Ich dachte eigentlich, hey, das kauft der safe ab. Ne? Vor allem, weil ich noch die... Ich habe genau gewusst, deine Argumente wären, die Namen der Quarterbacks wäre dein Argument gewesen. Und, dass die Ziegen so alt gar nicht werden können. Ne? Das war mein zweites Ding. Und, das, also ich mag Tiere und weiß da viel... Und dass die Böcke alle zusammen niemals zusammenleben können.
Ja, das hätte ich nie gewusst. Also.
Das siehst du, da kommst du aus Berlin. Du denkst wahrscheinlich, die Kühe sind Lieder.
Genau.
Aber das war mein Hauptgrund. Ich habe alles zack, kann ich alles beantworten.
Wahnsinn.
Aber du bist voll nicht reingefallen, Mann, ey. Das war mein Lieblingstake eigentlich.
Das war wirklich stark.
Ja.
Wir machen weiterhin mehr Tier-Content. Letzte Woche die Katzen, jetzt die Ziegen.
Stimmt.
Jede Woche kommt jetzt eine Tier-Fact of Fiction.
Also diese Goats und das fand ich so gut. Ja. Goats und Belichick, oder?
Das passt eigentlich gut, ja.
Ja, ja.
Kriegst du ein Lob für.
Danke.
Und dann würde ich sagen, das war Fact of Fiction. Und wir machen mal direkt weiter mit unserer nächsten Rubrik.
Hire or Fire? Wer bleibt im Roster?
Wir spielen GM, Owner, was auch immer. Wir entlassen Spieler, wir fügen welche hinzu. Und natürlich muss es vor dem Berlin-Game um die Atlanta Falcons gehen, denn da haben wir einen Deutschen im Team. Den guten Kicker Lenny Krieg. 23 Jahre alt.
Deutscher Name.
Ja, etwas schwierig.
Schwierig, ja.
Ich bin der Meinung, die Falcons müssen Lenny Krieg in ihr Team bringen, denn das wäre eigentlich nur konsequent von Atlanta. Wie gesagt, er ist Kicker. Die Falcons haben jetzt leider gerade für Lenny Creek am Dienstag mit Zane Gonzalez einen neuen Kicker verpflichtet. Es ist bereits der dritte in der Saison, denn nachdem die Falcons jahrelang auf der Kickerposition eigentlich eine Benchmark hatten, ist da jetzt eine ganz große Baustelle aufgetreten, die meiner Meinung nach Lenny Creek schließen könnte und auch schon zeitnah, weil die Falcons stehen bei 3-5, ihre Playoff-Chancen liegen bei 12%. Gebt dem deutschen Jungen eine Chance, lasst ihn spielen. Vielleicht für alle zum Background einmal, die Falcons hatten einen sehr, sehr guten Kicker mit Younghoe Koo, der von 2019 bis 2023 wirklich eine Bank auf der Position war. Er hat 86% seiner Field Goals getroffen. 2024 dann leider nur noch 73,5%.
Trotz, was unglaublich schlecht
ist. Ja, was wirklich Katastrophe ist für die Position.
Ja.
Trotzdem sind die Falcons mit ihm in diese aktuelle Saison gegangen. Hat am ersten Spieltag ein Field Goal verschossen, was das Spiel ausgeglichen hätte. Und dann die NFL, hartes Business, haben sie ihn sofort entlassen. Dafür haben sie dann Parker Romo verpflichtet, statt Lenny Creek zu nehmen. Der hat dann wiederum vergangenes Wochenende gegen die New England Patriots einen Point-After-Touchdown verschossen. Das wäre der Ausgleich gewesen. So haben die Falcons 23-24 verloren. Und Parker Romo ist seit Montag auch wieder arbeitslos und durfte nach einigen Spielen wieder gehen. Jetzt haben sie mit Zane Gonzalez einen 30-jährigen Kicker verpflichtet, hat 6 Jahre in der Liga, hat bisher 80% seiner Field Goals getroffen in seiner ganzen Saison, ist unteres Mittelmaß, aber letzte Saison bei den Commanders gespielt, Playoff-Erfahrung gesammelt und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, die Commanders haben sich gegen die Bucks in den Playoffs durchgesetzt und er hat das entscheidende Field Goal gemacht, was über den Pfosten dann erst durchgegangen ist. Ja, den haben sie jetzt verpflichtet, aber sie haben halt immer noch Lenny Creek in der Hinterhand. Der hat im Combine, also wo die jüngsten, neuesten Talente ganz genau unter die Lupe genommen worden, als einziger Kicker 14 von 14 Versuchen getroffen aus allen Yards, von 25 bis 55 Yards. Und die Scouts haben ihn danach auch als mechanisch extrem sauber beschrieben, was halt an seiner Fußballvergangenheit liegt. Der Gute hat hier in Berlin, bis er 19 war, Fußball gespielt und dann erst durch Corona aufgehört, weil er eben kein Training mehr war und wurde von den, übers International Pathway Programm von den Falcons dann genommen. Also das ist das Programm, womit dann nicht US-Sportlern ermöglicht werden soll, in die NFL zu kommen. Wurde dann beim Roster-Cut wieder entlassen, ist aber im Practice Squad, also in der Trainingsmannschaft, die jedes Team hat. Und ja, sein größtes Problem ist, glaube ich, er hat kein College gespielt, er hat keine Erfahrung. Er hat keine Erfahrung. Niemand weiß, wie dieser Mann unter dem Druck von 80.000 jubelnden Fans funktioniert. Und das hat der Coach Raheem Morris auch schon so gesagt. Sein Zitat war, "Those pressure situations aren't built on practice fields."
Also, ja, da kann ich ja nur zustimmen. Also ich möchte natürlich auch, dass Lenny Creek geheiert wird. Also da sind wir uns komplett einig. Heute ist die harmonische Sendung, wie wir schon festgestellt haben. Ich glaube, was halt einfach schwierig ist in der NFL, du hast halt pro Game Day 53 Roster-Spots und du nimmst halt nicht 2 Roster-Spots für einen Kick, also für Kicker. Du nimmst nicht, du hast einen Panther und einen Kicker, das reicht schon. Da hast du 51 Plätze, die du belegen kannst für deine Special Teams, Offense, Defense. Das wird extrem schwer für Lenny Creek. Andererseits frage ich mich halt, wie soll er es denn auch beweisen, wenn er nicht spielt? Ne? Was,
halt
was soll er denn tun, außer im Training alles reinhauen? Er ist, ich glaube, im Pathway-Programm von der NFL.
Genau.
Das heißt, irgendwie dieses, so kommst du halt da auch rein. Ist ja ein Practice-Squad. Er ist auch hier in Berlin, hast du gesagt.
Ja.
Ne? Er ist auch hier. Das heißt, er darf sich das auch mal alles anschauen. Und aus Berlin mit Atlanta hierher ist natürlich schon auch echt was Besonderes. Ich fände es extrem cool, wenn er ihn irgendwie in den Roster nehmen würde. So als
Zeichen.
Als Zeichen.
Ja.
Aber dann will ich da die Hoffnung gleich mal etwas schmälern, weil die New York Giants, als sie hier gespielt haben letztes Jahr gegen die Carolina Panthers, hatten auch Jacob Johnson als Fullback mit dabei. Und was haben sie gemacht? Ihn natürlich nicht in den Roster gelassen, sondern auch im Practice Squad gelassen. Die NFL kennt keine Heimat und kennt auch keine Länder. Das ist denen völlig wurscht. Die müssen gewinnen, weil sonst kommt der Coach und wird rausgeschmissen oder kommt auf den Prüfstand. Ich habe es vorher gesagt, 2-3% ist in der NFL unglaublich viel. Deswegen ist es ein bisschen so Henne-Ei-Problem bei Lenny Creek.
Ja,
was soll er denn machen?
Deswegen meine große Hoffnung ist ja auch noch, egal, Zane Gonzalez 80%, ja, wie gut er performt, aber Atlanta, weiß ich jetzt nicht, ob sie gegen die Colts gewinnen werden und dann ist die Saison auch schon fast abgeschrieben. Also die werden nicht in die Playoffs kommen und vielleicht kriegt er ja zum Ende der Saison nochmal 1-2 Chancen, um sich zu beweisen.
Ich würde den testen. Testet den Lenny. Testet Lenny.
So, testet Lenny.
Ist der Folgentitel.
So, ist ein
guter Titel.
Testet
Lenny ist der Folgentitel. Testet Lenny und der soll bitte am Sonntag Olympiastadion Die Falcons liegen entweder ganz weit hinten
ja.
oder ganz weit vorne. Und dann darf er rein, macht einen Extrapunkt. Gib ihm mal einen Extrapunkt.
Ja.
Das reicht doch schon. Ein Extrapunkt von Lenny.
So. Ein Extrapunkt von Lenny, ja. Das wär's.
Ja, das wäre doch die perfekte Story. Und die NHL, die NFL liebt doch Storylines. Von daher glaube ich, wäre das die perfekte Storyline für das Deutschlandspiel, wenn ein Deutscher hier auf deutschem Boden in Berlin
seine Heimat, besser geht's
doch nicht. Ein Field Goal, Extra Point, was auch immer macht.
Ja.
Von mir aus lass ihn einen Kickoff machen.
Ja, genau. Einfach nur kurz.
Ja.
20 Sekunden aufs Feld.
Ja. Lass ihn einmal bolzen.
Genau.
Ja. Lass Lenny bolzen. Ist auch ein
auch
geiler
gutes
Erfolg.
Ding, ja.
Lass Lenny bolzen. Komm, wir schnicken nachher drum. Ja. Lass Lenny bolzen.
Ja.
Ja, unterschreibe ich komplett. Hire Lenny, Krieg, safe. Bin ich sofort am Start.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, kommt jetzt die letzte Rubrik, auf die ihr auch schon alle gewartet habt, auf die ihr heiß seid. Die gute
Matchday Madness. Euer Tipp zum großen Gewinn.
Kann sich bestimmt keiner denken, um welches Spiel es sich heute handeln wird. Mann, was könnte das wohl sein? Welches Spiel müsstet ihr wohl tippen? Also ich glaube, bevor wir euch ja länger für dumm verkaufen, es ist natürlich das Deutschlandspiel. Die Atlanta Falcons sind zu Gast bei den Indianapolis Colts. Die Colts sind das Home-Team, die ganz, ganz groß am Potsdamer Platz aufgefahren haben, mit einem riesigen Fancenter und so weiter. Wenn ihr da mal in der Nähe seid, schaut gerne mal vorbei. Die Atlanta Falcons sind, glaube ich, im Belushis in Berlin. Da könnt ihr auch mal vorbeigucken. Übrigens auf NFL Deutschland findet ihr auch alle eine Karte, wo die ganzen Teams untergebracht sind. Ja, es geht natürlich um das Spiel. Ehrlicherweise, wir sind ja nicht nett, für mich komplett untippbar. Also ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel ausgeht. Man muss das Wetter im Auge behalten, deswegen würde ich den Tipp, kleiner Profi-Tipp, ich würde den Tipp so spät wie möglich abgeben, so am besten Sonntag, damit ihr wisst, wie das Wetter hier ist. Weil wenn es hier regnet in Berlin, wird es ein Run-Heavy-Game. Da bin ich mir ganz sicher, weil zwei extrem gute Running-Backs aufeinandertreffen. Wir dürfen hier keine Ergebnistipps abgeben, Luca, aber was ist deine Tendenz? Für wen würdest du gehen?
Ich bin auch völlig unschlüssig. Gerade
Joe Namath bietet dir jetzt einen Pelzmantel an, wenn du richtig tippst. Was sagst du? Tippst du auf die Falcons oder auf die Colts?
Ja, ich gehe mit den Colts. Die spielen so eine gute Saison. Die werden sich erholen von der Niederlage gegen die Steelers letzte Woche, auch wenn es erschreckend war, wie sie performt haben.
Also Daniel Jones ist back.
Ja, ich wollte gerade sagen, blutet eigentlich dein Giants-Herz?
Nö. Jetzt bin ich froh, dass er wieder so spielt, wie er bei den Giants gespielt hat.
Aber wir haben es schon gesagt, die Colts mit Sauce Gardner auch eine gute Verpflichtung gewesen.
Mhm.
Die können da schon, Drake London, den besten Receiver bei den Falcons, kann halt schon kalt stellen. Keine Ahnung, ey, aber ich gehe mit den Colts.
Ja.
Die Colts waren ja auch schon mal in Deutschland. Sie müssen ja ihre Streak aufrechterhalten.
Ja,
2023.
Wie war das? Sag nochmal das Ergebnis, weil es war unglaublich, unglaublich spektakulär.
Sie haben 6-10 gegen die New England Patriots gewonnen und es war ein grauenvolles Footballspiel. Ich war im Stadion, du ja auch. Es war, keine Werbung für die NFL in Deutschland.
Das war wirklich.
Wer war Quarterback bei den Colts damals?
Warte. Joe Flacco?
Nee. Gardner Minshew.
Gardner Minshew, stimmt. Oh, liebe ich den Kerl. Das ist der neue John Namath. Nur, dass er nicht so pervers ist mit den Pelzmänteln.
Ja, also wirklich. Ja. Aber was schön war bei dem Frankfurt-Spiel, Bernhard Reimann, der Österreicher, bei den Colts, hatte da das erste Mal auf deutschsprachigem Boden gespielt. Seine, glaube ich, über 90-jährige Oma hat ihn das erste Mal spielen sehen. Es war eine riesige Fangruppe da. Die Österreich-Fahne war in der Crowd. Ja. Erst nach dem Spiel ja auch zu Björn Werner, hat ihn umarmt auf dem Platz. Super schön für ihn, jetzt auch wieder auf deutschem Boden, zumindest deutschsprachigem Raum zu spielen.
Ja.
Also.
Ja, die Colts sind schon Favorit. Das sind aktuell immer noch Erster, also in der AFC. Das heißt, das kommt nicht von ungefähr. Die wurden aber von den Steelers ganz schön zerbröselt, muss man sagen.
Das war doll, ja.
Aber ich bin sehr gespannt. Für mich ein unglaublich schweres Spiel zu tippen, vor allem im Ergebnis. Also ich wüsste nicht mal die Tendenz.
Ja.
Deswegen bin ich gespannt, was ihr da draußen tippt. Ich werde mir alle Tipps anschauen. Ich schaue mir jede Woche die Tipps an. Letzte Woche übrigens kann man auch sagen, Bills gegen Chiefs hat keiner richtig getippt und es waren sehr viele dabei. Lag keiner richtig, auch ein extrem schweres Spiel. Diese Woche machen wir es nicht leichter. Deshalb sind wir sehr gespannt. Was ihr gewinnen könnt, findet ihr natürlich in den Shownotes. Das ganze Tippspiel ist natürlich powered by BWin und wir sind sehr gespannt, was ihr abgebt. Und jetzt gehen wir Richtung Deutschlandspiel, oder?
So, jetzt machen wir uns Stadion ready, würde ich sagen.
Ja.
Auf geht's.
Danke, bis bald.
Bis dann,
ciao.